Wir hören zunächst andächtig die Worte der heiligen Lesung vom heutigen letzten 24. und letzten Sonntag nach Pfingsten aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Kolosser. Brüder, wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu flehen. Ihr möchtet erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit und geistigen Einsicht, auf dass ihr würdig und in allem Gott wohlgefällig wandelt. Ihr möchtet an allen guten Werken Früchte bringen und wachsen in der Erkenntnis Gottes und in jeder Tugend gekräftigt werden gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, in allem ausgerüstet mit viel Geduld und freudiger Ausdauer. Ihr möchtet danken Gott, dem Vater, der uns befähigt hat, am Lose der Heiligen, im Lichte der Glorie teilzunehmen. Er hat uns der Gewalt der Finsternis entrissen und ins Reich seines geliebten Sohnes hineinversetzt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr am heiligen Ort den Gräuel der Verwüstung seht, der von dem Propheten Daniel vorausgesagt wurde, wer es liest, erwäge es wohl. Dann fliehe, wer in Judäa ist, auf die Berge, wer auf dem Dache ist, steige nicht herab, um etwas aus seinem Haus mitzunehmen. Und wer auf dem Felde ist, kehre nicht heim, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Müttern und ihren Kindlein in jenen Tagen. Betet, dass eure Flucht nicht in den Winter oder auf einen Sabbat falle. Denn es wird alsdann eine so große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht war, auch fernerhin nicht mehr sein wird. Ja, würden diese Tage nicht abgekürzt, so würde kein Mensch gerettet werden. Doch um der Auserwählten willen werden jene Tage abgekürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Scheinwunder wirken, sodass selbst die Auserwählten, wenn es möglich wäre, in Irrtum geführt würden. Seht, ich habe es euch vorhergesagt, wenn man also zu euch sagt, seht, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Seht, er ist in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Aufgang ausgeht und bis zum Niedergang leuchtet, ebenso wird es mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Adler. Sogleich nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Geschlechter der Erde werden wehklagen und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er wird seine Engel aussenden mit lautem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Vom Feigenbaum aber lerne das Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und die Blätter hervorsprossen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso sollt ihr auch, wenn ihr all dies sehet, wissen, dass das Ende nahe vor der Türe steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wie gesagt, wir feiern heute den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Mit dem nächsten Sonntag, mit dem ersten Adventssonntag, beginnt das neue Kirchenjahr in der Vorbereitungszeit für das große Weihnachtsfest, das Fest der Geburt unseres Herrn, der Menschwerdung Gottes. Und da stellt uns die Kirche heute diese Worte Jesu über das Ende der Zeit, über das Ende, über die Zerstörung Jerusalems wohl, aber auch über das Ende der Zeit vor. Und da spricht Jesus von einem Zeichen, von dem Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel prophezeit hat in seiner Prophezeiung. Bischof Fibarunas bezieht diesen Gräuel der Verwüstung immer auf die Zerstörung der Kirche oder die Verfolgung der Kirche in der heutigen Zeit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf einen Artikel auch zu sprechen kommen, der eigentlich interessant ist, der im ganzen Zusammenhang mit der vergangenen Amazonas-Synode immer noch steht. Wir haben ja gerade gelesen, beim heiligen Apostel Paulus, er hat uns der Gewalt der Finsternis entrissen, Jesus, und ins Reich seines geliebten Sohnes hineinversetzt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben auch in dem schönen Lied, das wir eingangs gesungen haben, diese schönen Texte gehört. Die Herrlichkeit des Himmels, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit, zu der wir berufen sind und zu der Gott uns führen will. Das Reich des Lichtes. Beim Stufengebet haben wir gebetet, sende aus dein Licht in Mitte Lucem Turm, mit Veritatem Turm. Sende aus dein Licht und deine Wahrheit. Und so hören wir immer wieder, wie es unser Wunsch ist, dass die Menschen geführt werden, dass wir geführt werden zur Wahrheit. Dass es die Aufgabe der Kirche ist, die Menschen zur Wahrheit und zum Licht zu führen, aus der Finsternis, durch die Kraft Christi, sie aus der Finsternis und der Finsternis zu entreißen. Wie anders ist da die Mission oder eigentlich nicht mehr Mission der Amtskirche? Ich habe hier gelesen von indigenen Völkern, einem Indio-Stamm in Südamerika, an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien, dass ein Institut Missionum a Consolata, das wurde um 1900 gegründet von einem Schüler des heiligen Don Bosco, um die Indios zu missionieren. Und dort ist seit 50 Jahren niemand mehr getauft worden. Weil es sicher nicht ganz einfach ist, diese Leute zu bekehren, aber vor allem auch, weil es nicht mehr die Intention ist der Amtskirche, die Menschen zum Glauben zu führen. Wir hören ja immer wieder die Aussagen auf Franziskus, dass es eigentlich nicht mehr die Aufgabe ist, zu missionieren. Es ist wirklich erschütternd eigentlich, wenn man sieht, in welchem Aberglauben diese Leute noch leben. Die haben noch die Vielweiberei sozusagen, die Männer haben mehrere Frauen, schon sehr jung. Die Männer nehmen auch Drogen oder halluzinogene Pulver, heißt es hier, aus pflanzlichem Ursprung, um mit den Naturphänomenen in Kontakt zu kommen oder mit den ewigen Geistern der Tiere und Pflanzen in Kontakt zu kommen. Sie töten ihre Kinder, die Neugeborenen, vergraben sie praktisch lebendig. Entweder wenn sie einen Jungen sich gewünscht haben und ein Mädchen hatten, oder wenn es Zwillinge sind, oder wenn das Neugeborene krank ist. Oder sie essen die Asche der Knochen von toten Verwandten, weil sie da die Lebensenergie darin vermuten und wollen, dass die wieder in die Familiengemeinschaft integriert wird. Das sind nur Beispiele, wo wir sehen, in was für einem Unglauben diese Menschen noch leben. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Und hier ist ein Missionar der Amtskirche, der sagt, dass er eigentlich hier ist, um Dialog zu treiben und nicht um die Menschen zum wahren Glauben zu führen. Das sollte uns eigentlich auch nicht weiter wundern, wenn wir Ich habe es euch ja schon gelegentlich vorgelesen, auch nochmal wieder zurückschauen auf die Texte des Zweiten Vatikanums. Da heißt es in dem Dokument Nostra Aetate, da wird erst der Hinduismus angesprochen. Wir wissen, der Hinduismus ist auch eine heidnische Religion, die Götter verehren, die heilige Kühe verehren. Da heißt es, so erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Mysterium und drücken es in einer unerschöpflichen Fruchtbarkeit an Mythen und durch scharfsinnige Versuche der Philosophie aus. Und sie suchen Befreiung aus der Beschränktheit unserer Bedingungen durch aszetische Lebensformen, durch tiefe Meditation oder durch die Zuflucht zu Gott mit Liebe und Vertrauen. Im Buddhismus, in seinen vielfältigen Formen, wird das radikale Ungenügen dieser veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit andächtigem und vertrauendem Herzen einen Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder sowohl durch eigene Versuche als auch gestützt auf höhere Hilfe zur höchsten Erleuchtung zu gelangen vermögen. So bemühen sich auch die übrigen Religionen, die man auf der ganzen Welt findet, die Unruhe des Herzens der Menschen auf vielfältige Weise zu begegnen, indem sie Wege vorlegen, nämlich Lehren und Lebensregeln sowie heilige Riten. Also der Hinduismus ist ein Weg, wo die Menschen durch tiefe Meditation zu Gott Zuflucht nehmen können, mit Liebe und Vertrauen, also zu Gott Zuflucht nehmen, mit Liebe und Vertrauen. Auch der Buddhismus ist ein Weg, auf den die Menschen zur höchsten Erleuchtung gelangen. Und die anderen Religionen, alle übrigen Religionen, sagen sie hier, schreiben sie hier in diesem Dokument des Zweiten Vatikanum, sie legen einen Weg vor, Lehren, Lebensregeln und heilige Riten. Auf der anderen Seite heißt es kurz weiter, unablässig aber verkündet sie die Kirche und ist sie gehalten zu verkünden, Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Da sehen wir diese zweideutige Sprechweise immer. Auf der einen Seite fügen sie wieder Passagen ein, die eigentlich korrekt sind, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber auf der anderen Seite sagen sie kurz vorher, dass alle Religionen heilige Riten haben, dass alle Religionen ein Weg zur höchsten Erkenntnis sind, dass alle Religionen ein Weg sind, wo die Menschen Zuflucht zu Gott, zu dem wahren Gott nehmen. Und wenn wir das bedenken, dann wundert uns eigentlich nicht der Zustand in der Amtskirche heute, wir sehen eigentlich nur die Früchte, die sich immer deutlicher zeigen. Wir sehen, dass diese Krankheit, die in der Amtskirche ist, immer mehr ausbricht und sich nach außen hin auch zeigt und nach außen hin sichtbar wird und dass eigentlich nur die Konsequenzen immer deutlicher und immer krasser gezogen werden. Wir aber sehen, und wenn wir hier in den Worten des Evangeliums die Prophezeiung über das Ende der Welt gehört haben, dann denken wir auch an die Apokalypse des heiligen Johannes. Die haben wir diese Woche wieder gelesen am Fest der Weihe der Basilika des heiligen Petrus und Paulus. Und da kommt diese schöne Stelle, wo der heilige Johannes den Menschensohn sieht oder einen Menschen sieht auf einem Thron sitzend und dieser sagt, der auf dem Thron saß, auf dem Thron saß einer, der sagte, seht, ich mache alles neu. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir verkünden müssen. Das ist eigentlich die frohe Botschaft, die wir den Menschen bringen können, mit denen, mit der wir sie ihnen helfen können, auch neu zu werden und neu umgestaltet zu werden. Und so sehen wir auch am Ende dieses Kirchenjahres, dass das Kirchenjahr uns immer wieder auch hilft und die Kirche da ist und das Kirchenjahr nutzt, auch uns umzuwandeln, uns neu zu gestalten. Und auch wir wollen das Kirchenjahr nutzen, wieder einen Schritt vorwärts zu kommen. Wollen auf uns schauen, ob wir Fortschritte machen oder was wir uns vornehmen speziell, wo wir Fortschritte machen wollen. Und dann sehen wir auf den, der auf dem Thron sitzt und sagt, seht, ich mache alles neu. Von ihm können wir alles erwarten. Alle Kraft und alle Macht und alle Hilfe, die wir brauchen, selber auch neu umgestaltet zu werden. Interessant ist auch, wie Jesus heute sagt, es werden falsche Propheten und falsche Christus aufstehen und große Zeichen und Wunder wirken, um selbst die Auserwählten in die Irre zu führen. Das erinnert mich an eine Stelle beim Heiligen, bei Matthäus, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Und an jedem Tage werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht sogar in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht sogar in deinem Namen viele Wunder gewirkt? Und dann sagt Jesus die interessanten Worte, als dann werde ich zu ihnen sagen und ihnen erklären, ich habe euch nie gekannt, hinweg von mir, ihr Übeltäter. Das hat mir ein Mitbruder aus Amerika in einem Gespräch vor kurzem einmal gesagt. Das fand ich sehr interessant, weil manchmal man ja auch sich fragt, weil manche auch Konservative oder noch in der Amtskirche vielleicht Wunder geschehen. Aber das ist offensichtlich nicht das, woran wir das endgültige Zeichen. Wenn Jesus ihnen sagt, ihr habt in meinem, oder wenn Leute zu ihm sagen werden am Ende, dass sie in seinem Namen Teufel sogar ausgetrieben haben und Wunder gewirkt haben, und doch sagt Jesus zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Das alleine reicht offensichtlich also nicht als Zeichen, sondern wir müssen schauen, ob jemand den Willen Gottes tut. Nicht nur Herr, Herr sagt, sondern den Willen des Vaters Jesus, des, den Willen Gottes tut, der im Himmel ist, wie Jesus sagt. Und wir haben auch gehört, gerade letzten Sonntag, wie Jesus den Leuten einschärft, als er das kleine Mädchen auferweckt hat von den Toten, dass sie niemanden wissen lassen von dem Wunder der Auferstehung. Dostojewski schreibt einmal in seinem Buch Die Brüder Karamasow, in dem Abschnitt Der Großinquisitor, sagt er sehr einen interessanten kurzen Ausspruch über die Wunder. Du stiegst nicht herab vom Kreuze, als man dir mit Spott und Hohn zurief, steige herab vom Kreuze, und wir werden glauben, dass du Gottes Sohn bist. Du aber stiegst nicht herab, weil du wiederum den Menschen nicht durch ein Wunder zum Sklaven machen wolltest, weil dich nach freiwilliger und nicht nach durch Wunder erzwungener Liebe verlangte. Dich dürstete nach der Liebe freier Menschen, nicht nach knechtischem Entzücken vor der Macht, die dem Sklaven ein für allemal Furcht eingeflößt hat. Jesus will also eigentlich den Glauben nicht durch Wunder erzwingen oder nicht dieses knechtische Entzücken, wie Dostojewski es hier nennt, vor der Macht, die sich da zeigt, sondern wir sollen eigentlich das Gute in Jesus sehen und erkennen an seiner Güte, dass er der Sohn Gottes ist. Natürlich sind die Wunder dann auch ein Hilfsmittel, aber eigentlich nicht das Ausschlaggebende, offensichtlich, wie wir hier aus diesen Stellen der Heiligen Schrift doch erkennen können. Und so beschließen wir heute das Kirchenjahr. Ich möchte noch enden mit einem Ausspruch des heiligen Johannes vom Kreuz, dessen Fest wir heute feiern, der ja, wie ihr wisst, zusammen mit der heiligen Theresia, der Gründer des Reformordens der Karmeliter war, der unbeschuhten Karmeliter. Er sagt, bedenke, dass Gott sein Reich nur in einer ruhigen, selbstlosen Seele aufrichtet. Wir wollen ja auch, dass Gott sein Reich in unserer Seele aufrichtet. Wie gesagt, dass er alles neu macht, auch uns neu macht. Der heilige Johannes vom Kreuz sagt hier, dass Gott das nur in einer ruhigen, selbstlosen Seele macht und tun kann. Und so wollen auch wir diese Selbstlosigkeit wieder uns vornehmen, uns erforschen und vielleicht auch feststellen, dass so oft noch die Selbstsucht, das Suchen unserer selbst, unserer eigenen Ehre, unseres eigenen Vorteils, selbst die guten Werke oft noch beschmutzt und wollen immer reineren Herzens sein, wie Jesus sagt, selig die reinen Herzens sind, die selbstlos sind. Und wenn wir das, je mehr wir das schaffen, desto ruhiger werden wir auch innerlich und desto mehr kann auch Gott sein Reich in unserer Seele aufrichten. Und so treten wir jetzt hin, hier am Ende dieses Kirchenjahres wieder zu dem Opferaltar, wo wir Gottes reine Opfer darbringen, zur Sühne, zum Lob, zum Dank und zur Bitte in allen unseren Anliegen. Und wir bitten Gott abschließend mit der Postcommunio des heutigen Sonntags, wir bitten dich, o Herr, gewähre uns die Gnade, dass durch die heilende Kraft dieses Sakramentes, dass wir empfangen, alles Gesunde, was krankhaft ist in unserer Seele, durch unseren Herrn Jesus Christus, damit ihr lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.